Herzlichen Dank für den Willkommensgruß. Wir sind gerne nach Siegen gefahren. Einmal im Jahr, so ist auch dieses Jahr wieder der Termin gekommen. Wir haben den Regen mitgebracht, den Siegen, glaube ich, auch gut brauchen können, gell? Also wir im Süden ja auch, da ist sehr trocken.
Bisschen höher.
Höher. Geht so. Also wenn ich zu leise bin, ich kann gern noch ein paar von lauter. Es kommt dann, wenn der Motor angelaufen ist. Ja, das Thema ist angekündigt, Israel im Licht der Bibel, als Hauptthema. Wir werden ja 3 Vorträge haben, heute Abend, morgen und am Sonntag. Heute Abend heißt das Thema Israel als Zeichen. Morgen Abend, wenn Gott seinen Namen heiligt, oder wie Gott seinen Namen heiligt. Und dann am Sonntag die Zukunft Israels. Ich möchte heute Abend ausgehen von einem Wort aus Ezekiel 36. Überhaupt wird dieses Kapitel 36 Grundlage sein. Unter der Überschrift Israel im Licht der Bibel, wiewohl wir natürlich eine Zusammenschau haben werden. Und zwar heißt es da, die Heiden sollen erfahren, es geht ja um die Heidenvölker, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Das ist der Schluss von Vers 23, Ezekiel 36. Wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Vor einiger Zeit war bei mir der Prophet Ezekiel dran, beim fortlaufenden Bibellesen. Und als so ein Kapitel nach dem anderen gelesen wurde, dachte ich nach einer kurzen Strecke, Ezekiel, jetzt reicht's eigentlich. Was? Nun, dass der Prophet Kapitel für Kapitel mit seinem eigenen Volk so ins Gericht geht. Ich weiß nicht, wie man hier im Siegerland dazu sagt, aber in Württemberg sagt man, dem Volk den Rost runtertut. Versteht man den Ausdruck? Rost, also wenn Eisen rostet, den Rost runtertun. Das heißt, ich kann es auch so sagen, die Leviten verlesen. Das versteht man. Also, das heißt, der Prophet musste im Namen und Auftrag Gottes seinem Volk so hart und schwer die Leviten verlesen, ihnen sagen, wenn ihr euch nicht an euren Gott haltet, wenn ihr sein Wort nicht ernst nehmt, wenn ihr eigene Wege geht, dann kriegt ihr das Gericht Gottes zu spüren. Und das kam Kapitel für Kapitel. Der Prophet Ezekiel ist ja ein Priestersohn gewesen und deshalb hat er besonders dieses Thema aufgegriffen, und das war ihm ans Herz gewachsen. Er war ja einer von den Gefangenen in Babel. Und dort hat ihm Gott nun diesen Auftrag gegeben, eben an seinem eigenen Volk im Namen Gottes dieses anzukündigen, dass ich immer wieder gesagt habe, Ezekiel, jetzt hör auf. Wirklich, das ist mir selber zu viel geworden. Aber es ist Gottes Wort. Wir lernen daraus, wie Gott selber durch seine Propheten mit seinem eigenen Volk so schwer und hart ins Gericht gegangen ist. Immer wieder wurde das gesagt, wenn ihr euch nicht, das hat er bei Mose schon angefangen, wenn ihr euch nicht an die Weisungen Gottes haltet, geht es euch schlecht. Wir werden morgen Abend ja zum Thema Heilig und Heiligen noch einiges hören. Ich will damit nur deutlich machen, wie das Wort Gottes nicht drumherum redet, schön redet und wie Erwähltsein nicht einfach bedeutet, Gott teilt laufend Streicheleinheiten aus. Das Gegenteil ist ja der Fall. Wie gerade Gott mit seinen Erwählten im Besonderen hart verfährt, wenn es sein muss. Das Gericht fängt im Hause Gottes an, so sagt es später Petrus. Nun also heute Abend, Israel als Zeichen. Ihr lieben Geschwister, eine buchstäblichere Erfüllung, wie das, was hier steht, wenn ich vor ihren, vor den Augen der Heiden, das sind die Nationenvölker ja gemeint, wenn ich vor ihren Augen an euch, also an Israel, zeige, dass ich heilig bin, eine buchstäblichere Erfüllung kann ich mir nicht denken. Da bringen doch die Medien, und da wird ja was gezeigt, wenn wir ans Fernsehen denken, fast tagtäglich irgendeine Nachricht über Israel, wegen Israel, von Israel oder dem, was drumherum geschieht. Doch fast tagtäglich. In welcher Weise die Medien natürlich hier berichten, das muss man auch lernen, richtig einzuschätzen. Das ist noch keine, doch Moment, nein, noch keine 14 Tage her. Am Sonntag sind es 14 Tage. Da war ich irgendwo zu einem Sonntagmorgengottesdienst. Ich hatte Lukas 18, 1 bis 8, das Thema, welchen Glauben erwartet der wiederkommende Herr? Und da ging natürlich auch, ich habe das Thema Israel auch gestreift. Aber was ich jetzt sagen will, ist etwas, was mich, meine Frau und mich, immer wieder erschüttert, weil das gar nicht zum ersten Mal mir oder uns so begegnet ist. Nach dem Gottesdienst ein Gespräch, sagt eine Frau zu meiner Frau, so im Flüsterton, wissen Sie, und das muss dann wohl jemand betroffen haben, der auch als Zuhörer im Gottesdienst war. Wissen Sie, wir waren jetzt erst in Israel, haben eine Israelreise gemacht und haben dann jemand gesagt, der sonst in der ganzen Welt herumreist und also Touren macht und sich's kosten lässt und sich nicht scheut, eben so als fast als Weltreisender aufzutreten. Wie der dann gesagt hat, was? Sie fahren nach Israel zu diesem händelsüchtigen Volk? Ein Christ. In der Gemeinde maßgebliche Mitarbeiter mit diesem Urteil. Zu diesem händelsüchtigen Volk. Ben-Gurion hat bei der Staatsgründung im Jahre 1948 in der Erklärung, Deklaration mit dem Fremdwort, ganz deutlich gesagt, wir reichen die Hand allen Völkern zum Frieden. Israel hat nie die Absicht gehabt, mit Krieg oder irgendwelchen Aggressionsmaßnahmen oder was uns Menschen da immer wieder liegt, Landerweiterung zu erreichen oder irgendwas. Absolut nie. Aber es wurde ihm aufgezwungen. Denn das ist ja bekannt, kaum war der Staat Israel ausgerufen, quasi als kleines Kindlein geboren, schon war die feindliche Übermacht, das heißt die islamischen Anrainerstaaten da und wollten dieses jung geborene Kindlein, dieses Städtlein wieder ausradieren. Kaum war es geboren, wirklich gleich am anderen Tag. Und dann dieses Urteil von einem Christen, dieses händelsüchtige Volk. Da bringen mich keine 10 Gäule hin, hat uns einmal einer gesagt. Oder auch im Rahmen eines Gottesdienstes, im Anschlussgespräch, kommt jemand und sagt, das ist meiner Frau passiert, weil sie am Büchertisch stand, ach, wissen Sie, Gott liebt doch die Palästinenser auch. Und ich habe dann in der Predigt eben deutlich pro Israel Stellung bezogen und dann kam die Retourkutsche quasi, das, so darf man das nicht machen, Gott liebt ja die Palästinenser auch. Das ist doch keine Frage. Natürlich liebt er die Palästinenser auch. Er liebt alle Menschen. Da muss sich niemand ausgeschlossen fühlen. Ist doch ganz klar. Aber es geht doch bei diesem Thema Israel darum, dass wir nun wirklich von der Bibel her eine Antwort finden über das, was Gott mit diesem Volk vorhat, dass dieses Volk in Gottes Plan eine wichtige Rolle spielt. Ja, wenn wir Christen das nicht wissen, wer soll es denn dann wissen? Man muss sich ja eigentlich nicht wundern, wenn jemand die Fernsehnachrichten oder das allgemein jetzt, was in den Medien. Am anderen Tag kann man da das in der Zeitung lesen, was am Tag vorher die Medien, das Fernsehen gebracht hat. Wenn jemand nur diese Nachrichten mitbekommt und das alles für bare Münze hält, dass er dann eines Tages über kurz oder lang, das ist mir einmal passiert, als wir zusammensaßen nach einer Beerdigung von einer Schulkameradin in meinem Heimatort, dass jemand gesagt hat, ach, weißt du, seither war ich eigentlich immer noch für Israel, aber jetzt nicht mehr. Also was da läuft und was die machen und so, das ist eine typische Reaktion, wenn man nur das schluckt und verkonsumiert, was die Medien bringen. Denn wir müssen lernen, die Zwischentöne, die Akzentsetzungen zu unterscheiden. Vorgestern kam in unserem Binnen der Blättle Israel provoziert, wie hat es da geheißen? Israel provoziert Häuserbesetzung oder sowas ähnliches. Das heißt, fordert heraus. Das ist doch genau umgekehrt. Also wenn wir nur von den Mediennachrichten leben, dann kommen wir über kurz oder lang zu der Meinung, die sind's. Die sind schuldig. Vielleicht kommen wir dann auch mehr und mehr zu der Meinung, die müssen weg. Das wird übrigens weltweit so werden. Wir müssen vom prophetischen Wort der Bibel her anders denken lernen. Und wir müssen, ihr lieben Brüder und Schwestern, wir müssen je länger, je mehr, gerade als Menschen, deshalb vielen Dank für die Einleitung, die das Wort ernst nehmen, die vom Wort der Bibel leben, die den Plan Gottes kennenlernen wollen und studieren. Wir müssen je länger, je mehr für Israel Stellung beziehen. Das heißt jetzt nicht, dass man da alles in einer Art übersteigertem Philosemitismus, nicht das hilft ja auch nicht, alles für gut heißen und alles in den Himmel heben und so, das heißt es gar nicht. Aber einfach diesen Einseitigkeiten wehren, und zwar deshalb, weil uns vom Wort der Bibel her klar sein muss und bewusst bleiben muss. Das Heil kommt von den Juden, hat Jesus gesagt. Und Jesus selber war Jude. Ob das der Welt gefällt oder nicht, das ist es nicht. Aber Brüder und Schwestern, uns muss das doch gefallen. Wir müssen doch dazu stehen. Darum ist das Thema Israel gerade für Christen heute wichtig. Wir müssen da, es wird, ich kann das deutlich sagen, das tut mir weh, aber man muss es sagen, und das lernen wir eben aus dem Wort der Bibel, es wird letztlich dem großen, massiven Antigeschehen nicht standhalten. Die Welt wird ganz massiv gegen Israel mobil gemacht. Dahinter steht der altböse Feind. Und dahinter steht wirklich der Geist dieser Zeit, der von unten her inspiriert ist. Aber jetzt bloß mit den Wölfen heulen, jetzt bloß mitmachen, das dürfen wir nicht. Wir müssen dagegen Stellung beziehen. Wir müssen den Mund aufmachen, wenn es wieder anfängt mit Judenwitzen. Fängt doch wieder an. Was hat man im Dritten Reich für Judenwitze gerissen? Die Schwester meiner Frau, die war einmal irgendwo, wo war das, in einer Gaststätte, und da saß man dann am Tisch und man kam ins Gespräch mit jemandem, der also zunächst ganz fremd war, und er wollte dann eben, um dann aufzutrumpfen und, naja, eben sein Lustigsein zu beweisen, der wollte dann anfangen, so einen Judenwitz zu erzählen. Ich weiß jetzt nicht, ich war selber nicht dabei, wie er das angekündigt hat. Meine Schwägerin hat sofort gesagt, dass sie es wissen, wir sind ein Freund Israels. Da kam kein Judenwitz mehr. Für uns muss das Thema Israel wichtig sein, gerade vom Wort der Bibel her. Wie wichtig nimmt Gott in seinem Wort sein Volk? Nicht wahr? Das ganze Alte Testament ist doch Geschichte Israels. Da wird uns doch vorgeführt, da wird doch präsentiert, wie Gott an diesem Volk gehandelt hat. Nicht umsonst geht der Apostel Paulus her und schreibt an die Korinther, das ist 1. Korinther 10, das ist alles uns zum Vorbild geschehen. Lernt doch, lest daran ab, lest auch das ab, dass gerade an diesem Volk Gott seine Heiligkeit demonstriert hat. An denen, die da murrten, ja, die sind umgekommen. Da hat Gott nicht einfach durch die Finger geguckt. Und Jesus selber sagt doch, seht auf den Feigenbaum, das ist doch Israel. Habe ich ja versucht, in meinem Buch nachzuweisen. Seht doch auf den Feigenbaum, lernt ein Gleichnis. Das ist so eine Aufforderung. Wir nehmen Schaden, wenn wir das missachten. Und es ist ein Jammer, Brüder und Schwestern, es ist ein Jammer, dass weithin in den Kirchen, Land auf Land ab, ich gebrauche hier bewusst die Mehrzahl. Das ist kein Diffamieren oder so etwas. Aber in den Kirchen, Land auf Land ab, dieses Thema weithin von den Kanzeln herab, wenn überhaupt, dann per Schmalspur behandelt wird. Ich habe während meinem Theologiestudium von Israel nichts gelernt oder über Israel. Das musste ich mir anhand von Büchern selber aneignen oder eben durch die Israelreisen, die da in mein Leben hineingewachsen sind. Also das prophetische Wort der Bibel ist wichtig, dass wir einen klaren Blick haben. Ich wage zu sagen, wer das prophetische Wort der Bibel kennt, der kann mehr fernsehen als das, was das Fernsehen uns täglich liefert. Weil wir weitersehen. Wir sehen durch das vordergründige Geschehen hindurch, wir bekommen einen Beurteilungsmaßstab. Und wir bekommen ein feines Gespür dafür, wie die Akzentsetzungen laufen. Nicht wahr? Man kann ja mit der Art, wie man eine Nachricht weitergibt, Stimmung machen. Nicht wahr? Man spricht ja heute sehr deutlich von der Macht der Medien. Das erfinde nicht ich, das ist in der Tat so. Die Macht der Medien. Und da wird nun einfach das, was die Israelis tun, heute immer so hingestellt. Verfolgt mal, wie das in den Nachrichten kommt. Israel hat angegriffen. Israel hat jetzt bei Jala Häuser besetzt. Ja, warum die das gemacht haben, das kommt dann vielleicht, wenn es überhaupt kommt, im dritten oder vierten oder im vorletzten Satz. Den hört dann niemand mehr. Israel als Zeichen, unser Thema. Das war eigentlich jetzt alles Einleitung. Jetzt kommt mein erster Punkt. Wenn es hier heißt, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin, vor ihren Augen. Das heißt, Israel ist Gottes Vorzeigevolk. Punkt 1. Gottes Vorzeigevolk. Und was sehen wir an Israel? Ein Volk wie alle anderen Völker auch. Fragezeichen. Vordergründig ja. Natürlich. Ein Volk wie alle anderen Völker auch. Die haben eine Staatsform, die einzige Demokratie dort im Nahen Osten. Und so wie bei uns der Bundeskanzler bei seiner Vereidigung sich verpflichtet, Schaden vom Volk abzuwenden, so macht es eben der Ministerpräsident und die Regierenden in Israel auch. Sie sind verpflichtet worden, Schaden abzuwenden von ihrem Volk. Und das tun sie. Und die Welt regt sich auf. Was machen denn unsere Regierungen, wenn sie es richtig machen wollen? Was ist denn bei uns gelaufen, als der RAF-Terrorismus seine Blüten getrieben hat in unserem Land? Hat man das einfach laufen lassen? Da wurden doch Gewaltmaßnahmen dagegen unternommen. Man hat es doch nicht einfach bloß laufen lassen. Und wenn Israel diesen gezielten Terrorismus erleben und erleiden muss, dann kann es doch nicht einfach hinsitzen und sagen, naja, wir sind Gottes Volk, wir müssen halt das dulden. Das sagen die noch lange nicht. Wir sind Gottes Volk, das sagen vielleicht ein paar Orthodoxe und die messianischen Juden, aber Israel ist von dem Punkt noch entfernt. Ein Volk wie alle anderen Völker? Fragezeichen. Es war für mich ein Schlüsselerlebnis. Nach dem Sechstagekrieg haben wir damals in München eine Sammlung durchgeführt für Israel. Einfach humanitäre Gründe, ein Volk leidet ja und das im Krieg ganz klar, das war auch nicht ganz einfach. Also wir haben gesammelt und wir wollten eben den Geldbetrag gezielt dorthin bringen, wo es eben auch die Zweckbestimmung hinhaben wollte. Gut, ich habe auf dem israelischen Konsulat in München damals angerufen, bin auch verbunden worden, kam durch und habe dann erklärt, wir seien eine christliche Gemeinde, wir hätten eine Geldsammlung durchgeführt, das wollten wir Israel zukommen lassen und ich möchte gern Kontonummer und so weiter wissen. Natürlich habe ich ihm noch mehr gesagt. Ich habe auch gesagt, warum wir diese Sammlung durchgeführt haben. Wir seien der Meinung, aufgrund der Bibel, Israel sei das von Gott erwählte Volk. An dem Punkt hat er mich gar nicht mehr weiterreden lassen. Der ist mir sofort ins Wort gefallen und hat gesagt, das wollen wir gar nicht sein. Wir wollen sein wie alle anderen Völker. Mir ist sofort durch den Kopf geschossen, wie damals beim Samuel. Hagenau, wie beim Samuel. Ich habe dann zu ihm gesagt, am Telefon, Sie können gar nicht sein wie alle anderen Völker. Ob er das begriffen hat, weiß ich nicht. Also für mich war es ein Schlüsselerlebnis. Ich war aus unserer Zeit ein Volk wie alle anderen Völker. Äußerlich natürlich ja, aber wisst ihr, Israel geht es doch so wie uns Christen. Da gibt es doch ein Lied, das heißt, es glänze der Christen inwendiges Leben. Wie geht es denn weiter, auch wenn sie von außen die Sonne verbrannt oder wie da? Also da wird einfach das Innen und das Außen gegeneinander abgewogen. Innerlich sind sie von göttlichem Stamme, äußerlich sieht man sie auch nicht sonderlich machen. Sie müssen essen und schlafen, alles klar. Da sind sie wie die anderen Menschen auch. Ja, so geht es doch Israel auch. Äußerlich gesehen ist es ein Volk wie die anderen Völker. Eben mit Regierungsform, mit all den Dingen, die nun zur Bewältigung der ganzen Volksproblematik gehört. Klar. Und doch ist es um dieses Volk anders bestellt. Und zwar deshalb, weil Gott seine Hand auf dieses Volk gelegt hat. Auch wenn es noch nicht das von Gottes Geist jetzt im Ganzen gesehen erneuerte Volk ist dennoch anders. Das musste der heidnische Seher und Prophet Biliam ja feststellen. Der wurde ja, ich war gedingt, er sollte Israel fluchen. Das war ja kurz vor der Landeinnahme durch Josua. Und Biliam, er konnte diesem Volk nicht fluchen. Und ein paar Mal wurde ein Anlauf genommen, er soll es doch machen, hat Geld ja dafür bekommen, der wurde bestochen, so sagt man heute zu, und hat sich gefallen lassen, hat seine Taschen weit aufgemacht, aber er konnte dieses Volk nicht verfluchen. Und da heißt es, das steht in 4. Mose 23, Vers 9, denn von der Höhe der Felsen sehe ich ihn und von den Hügeln schaue ich ihn, den Israel, siehe, das Volk wird abgesondert wohnen und sich nicht zu den Heiden rechnen. Sagt der heidnische Seher oder der heidnische Prophet. Gott hat ihm das gezeigt. 5. Mose 7, Vers 7 und die folgende ist ganz deutlich gesagt, das lässt Gott durch Mose sagen, dass dieses Volk durch Gottes Gnadenwahl zu dem Volk Gottes geworden ist. Was heißt denn Gnadenwahl? Das heißt doch nicht, dass Gott aufgrund von bestimmten Vorzügen ein Auge auf dieses Volk geworfen hat. Absolut nicht. Gottes Gnadenwahl heißt, dass Gott sich herabbeugt zum Armen und Geringen und Elenden. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. 5. Mose 7, Vers 7. Gottes Eigentumsvolk. Gott hat mit dieser Wahl ganz klar deutlich gemacht, dass er jegliche Vermischung seines Volkes mit den anderen Völkern nicht will. Es war eine klare Anweisung bei der Landeinnahme. Es regen sich ja immer wieder, selbst unter Christen, welche auf, die sagen, also wie kann man bloß aufgrund einer solchen Anweisung, dass eben das Volk Israel bei der Landeinnahme die Ureinwohner, die Kanaaniter, hat ausrotten sollen, wie kann man bloß eine solche Anweisung machen? Wie kann sich das Gott leisten? Und da kommen dann welche und sagen, na, das ist natürlich der Gott im Alten Testament, im Neuen Testament ist er ein ganz anderer. Denkt ihr auch so? Bitte ja nicht. Es ist der gleiche. Er ist im Alten Testament der heilige Gott und im Neuen. Und er ist im Alten Testament der Gott der Liebe und im Neuen Testament. Und als der heilige Gott und als der Gott der Liebe kann er eine solche Anweisung geben, wenn ein Volk, ein Land, ein Mensch oder wie es auch immer sei, gerichtsreif geworden ist, dass dann Gott Gericht übt und dass dann Gott die Freiheit hat, auch seine Gerichtswerkzeuge zu bestellen. Ein Volk wie alle anderen Völker. Wir müssen hier das äußere Geschehen sehen. Und nun, jetzt sage ich wir vom Wort der Bibel her, die Innenseite sehen lernen und wissen, dieses Volk steht im Programm Gottes drin. Gott hat einen Plan mit diesem Volk, Gott hat ein Ziel mit diesem Volk, eine Absicht. Das hat er doch schon längst bewiesen. Bewiesen mit der ganzen Bibel. Ich bin immer noch bei dem Punkt Vorzeigevolk. Was sehen wir? Ein Volk im Land der Väter. Es ist ja dramatisch zu lesen, auch die geschichtlichen Fakten zu erfahren und kennenzulernen. Da werde ich nachher auf ein neues Buch hinweisen, das seit Mai auf dem Buchmarkt ist. Geradezu dramatisch zu erfahren, wie der Staat Israel entstanden ist. Wenn jemand heute nach Israel reist und da die verschiedenen Orte besucht, Baumpflanzung macht und so durchs Land fährt und dann feststellt, dass im Golani-Forest, wie das heißt, nicht Golanhöhen, ist was anderes, aber auch dort kann man das erleben, wie da Wälder vorhanden sind, da sind die Bäume 10, 20, 30 Meter hoch. Und Eukalyptusbäume wachsen da rechts und links an den Straßen, die sind noch höher. Da fragt man sich, wenn man sich fragt und Gedanken darüber macht, ja, wie kommen die da hin? Es ist doch bekannt, das Land war doch Wüste. Und wenn man dann Reiseberichte liest von solchen, die im vorigen Jahrhundert dort waren, dann kommt einem das große Grausen. Warum? Weil dort nichts los war. Und es sind da plötzlich Wälder. Ja, die wachsen doch nicht einfach über Nacht. Da ist doch Besiedelung, da ist doch Aufforstung geschehen. Ja, von wem denn? Wie denn? Da ist doch 100 Jahre, bevor der Staat Israel überhaupt ins Leben gerufen worden ist, ist doch im Land was geschehen. Da wurde gearbeitet, da wurde Pionierarbeit geleistet. Weiß man das in unserem Land? Ich habe im Geschichtsunterricht davon nichts gehört. Noch nie. Im Dritten Reich haben uns andere Dinge eingebläut. Ein Volk im Land der Väter. Ausgerechnet dort. Man hat selbst Theodor Herzl lange mit dem Gedanken gespielt, man könnte Uganda als eine Art Heimstätte für die Juden machen. Hitler hat mit dem Gedanken gespielt, alle Juden auf Madagaskar anzusiedeln. Immer wieder hat man in der Welt, da hat ja England eine ganz wichtige Rolle gespielt, hat man in der Welt versucht, eben das Judenproblem zu lösen. Nicht bloß mit Verfolgung und Ausrotten, manchmal auch mit Assimilieren, das heißt angleichen, anpassen. Selbst von den Juden wurde das so betrieben, streckenweise, und es hat nie funktioniert und nie geklappt. Und nun passiert es. Im Land der Väter. Nicht irgendwo anders. In dem Land, das nach der Verheißung Gottes eben in Gottes Programm steht, ist Gottes Land. Und ausgerechnet im Namen Israel, nicht mit irgendeinem anderen. Es heißt nicht Palästinenserstaat oder Judenstaat oder wie auch immer, es heißt Israel. Das heißt doch Gottes Streiter. Wer die geschichtlichen Fakten sich vergegenwärtigt, wie das dazu kam, dass das alles so geworden ist, der kommt aus dem Staunen nicht heraus. Heinz Schumacher hat ja ein kleines Büchlein geschrieben, ich weiß nicht, ist es vergriffen, Israel, Gottes Wundervolk. In der Tat, Gottes Wundervolk. Aber da muss man es verstehen, die Innenseite des ganzen Geschehens zu betrachten. Nicht einfach, wie es alle Welt macht, von außen dran hingucken. Mit der Staatsgründung Israels, so meine ich, das ist jetzt der Blick von der Innenseite her, hat Gott begonnen, sich den Boden für das Endgeschehen zu bereiten. Ich möchte sagen, die Bühne aufzustellen mit den verschiedenen Kulissen, um wirklich das Enddrama einzuleiten. Die ganze Welt kommt an Israel nicht vorbei. Nun fragt man sich heute da und dort, ja, finden alle Juden im Land, die meisten sind doch noch in Amerika. Das stimmt. In den letzten Jahren sind viele aus Russland ausgewandert, weil dort ein starker antisemitischer Trend ja aufgewacht ist. Nicht alle Juden sind in Israel. Israel könnte das wahrscheinlich noch gar nicht verkraften. Denn das ist ja immer auch mit Integrationsmaßnahmen und Aufgaben versehen. Aber immerhin, aus über 140 Nationen sind Juden in Israel. Da könnte man schon sagen, aus aller Herren Länder. Ich bin Zeitzeuge, das kann ich bezeugen. Auf den Israelreisen sind uns aus allen verschiedenen Nationen Leute begegnet, wenn man da gefragt hat, wo kommen sie her? Polen, Russland, Argentinien, Rumänien. Da kann man durch die ganze Welt marschieren. Indien, Afrika. Wir haben schwarze Juden kennengelernt. Und die Inderin, die da an der Rezeption war, die hat so eine dunkelbraune Haut gehabt, dass man gedacht hat, das ist eine wirkliche Inderin. War aber eine Jüdin. Im Land der Väter. Brüder und Schwestern, vergessen wir nicht, Gottes Vorzeigevolk, wenn ich vor ihren Augen, vor den Augen, vor unseren Augen, vor den Augen der Welt, vor den Augen der Weltbevölkerung an euch zeige, die Welt soll nach Gottes Plan und Willen auf Israel schauen. Das will Gott. Es ist Gottes Vorzeigevolk. Eigentlich nicht ganz richtig, wenn ich jetzt sage, nur so nebenbei gesagt, es ist schlimm. Aber ich kann es jetzt nicht breit ausführen. 6 Jahre nach der berüchtigten Wannsee-Konferenz, wo ja die Endlösung so auf die technische Spitze getrieben worden ist, die Endlösung der Judenfrage, das heißt Ausrottung. Ausrottung war vorher schon beschlossen. Aber man wollte den technischen Todesapparat vervollkommnen. Das kann ich auch bezeugen. Meine Frau und ich, wir waren in dem Haus der Wannsee-Konferenz. Das ist heute zum Museum ausgebaut und ist ein Graus. Also was da an Fakten ausgestellt ist. Ausgerechnet 6 Jahre nach dieser berüchtigten Wannsee-Konferenz mit dem Ziel, Juden weg, entsteht der Judenstaat. Wisst ihr, ich meine, das müsste Christen elektrisieren. Da müsste es bei uns nun wirklich klingeln. Da müssen wir doch Zusammenhänge herstellen können. Dahinter steht wirklich das göttliche Ich will. Noch ein Punkt. Was sehen wir? Wir sehen Israel, wir sehen ein Volk in der Auseinandersetzung mit seinen Feinden. War das je anders? Da kommt zuerst unter der Führung des Mose, dann unter der Führung des Josua dieses Volk ins verheißene Land und muss kämpfen. Und da kommt dieses Volk aus der babylonischen Gefangenschaft. Zerubabel, Esra, Nehemia, das sind ja die biblischen Namen, aus der babylonischen Gefangenschaft ins Land der Väter. Und muss kämpfen. In der einen Hand die Waffe, in der anderen Hand die Kelle. Und da wird der Staat Israel ausgerufen und das Volk muss wieder kämpfen. Kommt da bei uns wenigstens ein bisschen Mitleid auf? Möchten wir da denn nicht sagen, das heißt, zunächst fragen, ja, warum ist denn das eigentlich so? Da haben wir schneller die Warum-Frage. Aber möchten wir da nicht eigentlich sagen, wir wünschen diesem Volk doch jetzt endlich Ruhe. Es kriegt keine. Ein Volk in der Auseinandersetzung mit seinen Feinden. Ich war heute, wird ja die ganze Auseinandersetzung auf das sogenannte Palästinenserproblem reduziert. Und nun quält sich Israel eben mit dieser Frage auch politisch herum, versucht Realpolitik zu machen, versucht ja überhaupt Politik zu machen, muss Rücksicht nehmen auf Amerika, auf alle Welt, muss Rücksicht nehmen, nein, nicht, muss es nicht, aber muss zusehen, wie die Ölübermacht die Medien bestimmt. Wie Israel, dieses kleine Israel, einfach gegen diese Macht der Medien nicht ankommt. Ich war, da werden dann Dinge in die Welt gesetzt und es kommt über alle Kanäle, die an Ort und Stelle überprüft, einfach nicht stimmen. Aber man muss eine Lüge nur 5, 6, 7, 10 Mal wiederholen, dann glaubt es die Welt. Geschwister, ich glaube, wir sind heute gar nicht mehr weit weg von dem Satz, den der Apostel Paulus im Thessalonicher im 2. geschrieben hat, wo es heißt, dass sie glauben der Lüge. Dass sie glauben der Lüge. Ja, die wollen doch nicht von vornherein der Lüge glauben, sondern die fallen auf die Verführungskunst herein. Ich habe in letzter Zeit ein Buch gelesen von einem Völkerrechtler, also ein Professor, Doktor sowieso, der also in seinem Fach ganz sicherlich kompetent ist und das, was er beurteilt und beobachtet und auch beschreibt, mit einem Fachwissen belegt. Der hat in dem Buch behandelt das Thema Land gegen Frieden. Das ist ja so ein Schlagwort geworden. Ich war, Israel würde Frieden bekommen, wenn es Land zurückgibt. Hat er Israel übrigens schon betätigt. Der ganze Sinai wurde ja zurückgegeben. Hat er zum Friedensvertrag mit Ägypten, der ja nun ist, wie er ist, geführt. Aber nun wird ständig auf diesem Thema herumgeritten, Land gegen Frieden. Der Fachmann weist in dem Buch nach, ich mache es ganz kurz, dass ein Volk, jetzt meine ich Israel, das mit dem Partner, den Palästinensern, die ja ihren Palästinenserstaat wollen, Mit welchem Recht eigentlich? Fragezeichen. Er weist in dem Buch nach, was eben die Kennzeichen dafür sind, dass ein Volk, nämlich die Palästinenser, Anspruch hat auf Land, ein Recht sozusagen, das, was ständig eingeklagt und eingefordert wird. Eine Sprache und so verschiedene Dinge hat er aufgeführt. Das trifft auf die Palästinenser gar nicht zu. Trifft alles nicht. Aber man fordert das, Palästinenserstaat, man möchte für dieses angeblich heimatlose Volk eben Lebensraum, eine Heimat. Der Mann hat nachgewiesen, dass Israel in dem Dilemma steckt, mit, ich nenne es einfach mal den Namen Arafat, er ist ja sozusagen der Kronzeuge für die andere Seite, mit Arafat zu verhandeln, mit einer Seite zu verhandeln, die letztlich gar nicht will, dass Israel da ist. Arafat hat zwar die Existenz Israels anerkannt, also er wäre ja schizophren, vielleicht ist es tatsächlich, er wäre schizophren, wenn er das nicht anerkennen würde, die Existenz Israels. Hat er damit das Recht anerkannt? Das ist eine Frage. Ich bezweifle das. All die Verhandlungen, die er bisher betrieben hat, hatten letztlich das Ziel, und das ist muslimisch, das Ziel, Israel muss von der Landkarte verschwinden. In der ganzen Jerusalem-Frage und all dem, was da so immer wieder politisch hochgepumpt worden ist, war das Ziel nicht einen endgültigen Frieden, sondern nur einen Etappensieg erreichen zu wollen auf dem Weg zum endgültigen Ziel, Israel weg. Und mit einem solchen Partner soll es Frieden geben. So unmöglich. Ich habe noch einen Punkt. Gottes Vorzeigevolk. Wir haben ja schon gesagt, es ist Gottes Eigentumsvolk. Das sagt die Bibel klipp und klar. Aber es ist noch weithin ein gottloses Volk. Wisst ihr, ich will nicht einfach irgendwie schönreden. Dürfen wir nicht. Wir dürfen vor der Wirklichkeit nicht die Augen verschließen. Wie habe ich bei meiner ersten Jerusalem-Reise gedacht? Also, ich war schon von Kindesbeinen an, singt man die Jerusalem-Lieder und lernt Jerusalem, du hochgebaute Stadt, großartig und wunderbar. Aber was habe ich mir für eine heilige Stadt vorgestellt mit goldenen Zinnen und so? Das ist ja dann nochmal das neue Jerusalem. Auf jeden Fall, als ich zum ersten Mal Jerusalem betreten habe, dachte ich, du heilige, unheilige Stadt. Die Verweltlichung ist in Israel erschreckend. Leider. Deshalb wird die Gerichtsmaßnahme Gottes an seinem Volk auch noch nicht zu Ende sein. Leider. Ich weiß noch gut, wie uns einmal Ben-Korin, dieser bekannte Mann, ein Jude aus München, der noch rechtzeitig ausgewandert ist, als Bub schon nach Israel kam, Religionsphilosoph, verschiedene Bücher geschrieben, ein kluger Kopf, wie er uns einmal, und er wusste, er hat eine christliche Gruppe vor sich, wie er uns einmal gesagt hat, wissen Sie, ich habe halt mein Damaskus-Erlebnis noch nicht gehabt. War ein Bekenntnis. Und Israel insgesamt hat sein Damaskus-Erlebnis noch nicht gehabt. Und trotzdem, es ist Gottes Vorzeigevolk. Ich habe einen zweiten Punkt. Israel als Zeichen. Es ist Gottes Offenbarungsvolk. Man könnte auch sagen, Heilsträgervolk. Und da wird es für uns zum Modell. Israel ist wirklich sowas wie ein Modell. Ein Modell kann man anfassen. Wenn ein Architekt ein großes Bauwerk heraufführen soll, dann macht er ein Modell, maßstäblich verkleinert. Und der Bauherr, der soll das dann sehen können, der soll wissen, ja, wo sind die Türen, Fenster und wie wird das Ganze, wie wird das Profil und so weiter. Modell. Israel ist ein Modell zum Anfassen. Da kann man ja und soll auch hinreisen. Da soll man das Land erfahren und kennenlernen. Da soll man die biblischen Orte besuchen. Da soll man merken, ja tatsächlich, den See Genezareth gibt es ja. Und da ist Jesus gewandelt am See Genezareth. Da hat man das Jesusboot gefunden. Nämlich aus der Zeit Jesu. So wie Jesus damals eben vom Boot aus eine Predigt gehalten hat, ob das das Boot war, was man gefunden hat, das ist es nicht wichtig. Wahrscheinlich war es nicht, aber man hat eins gefunden aus der Zeit. Modell zum Anfassen, da soll doch etwas gezeigt und deutlich gemacht werden. Offenbarungsvolk heißt, Gott will sich am Volk Israel kundmachen. Die Welt soll Gott kennenlernen. Wir bleiben da immer vordergründig an dem hängen, an den Juden. Ja, die. Ja, Jakob. Natürlich Jakob. Klar, und die sind es doch. Und dann, nicht wahr, dann kommen so die vielen negative Erfahrungen und dann wird alles zusammengezählt und zusammengeschaut. Was hat man einer? Ich habe da vorhin ja ein Beispiel gesagt von der Beerdigung von der Schulkameradin, wo ein anderer Schulkamerad gesagt hat, also, und dann ging's los. Und, so richtig, ich habe einen Zeugen, der kann es bezeugen, dass bei den KZs nachher die Verbrennungsöfen, er musste die Verbrennungsöfen wieder aufbauen. Damit sozusagen das dargestellt wird, die gab es ja eigentlich gar nicht, sondern die wurden nach der Einnahme, als der Amerikaner kam oder der Russe kam, da wurden die Öfen dann aufgebaut und aufgestellt, um zu demonstrieren, angeblich hätten. Und dann hat man das Ganze in Frage gestellt. Natürlich hat man die Öfen wieder aufgebaut, weil doch die Nazis versucht haben, das alles zu zerstören. Das ist ihnen nur teilweise gelungen, das sollte doch gesprengt werden. Man wollte doch die Spuren verwischen. Und dann wurden Leute bestellt, die das Ganze wieder aufgebaut haben. Aber das hat man dann, das ist ein Schulkamerad von mir, dann so dargestellt. Aha, ja, da gibt es Zeugen, die können sagen, das hat alles gar nicht gestimmt, was man dann nachher draus gemacht hat. Bleiben wir nicht an dem hängen, was an diesem Volk nun jetzt Plus und Minus und was man da alles nun ablesen kann, sondern gehen wir einen Schritt weiter und lernen wir bitte, dass Gott sich an diesem Volk und mit diesem Volk kundtun will. Bekannt ist ja die Geschichte, nicht wahr, wo einer aus der Umgebung, einer von den Hochrangigen aus der Umgebung Friedrichs des Großen, die Antwort gegeben hat, als er gefragt wurde, er soll ihm einen Gottesbeweis liefern. Dann hat er gesagt, Majestät, die Juden. Der Gottesbeweis, obwohl natürlich der Ausdruck Beweis nun auch jetzt entsprechend zu werden, ist ganz klar. Aber das muss uns wirklich eingebrannt werden. Gott selber will sich an seinem Volk kundtun, offenbaren, enthüllen, zeigen, wer er ist. Nicht da bleibt die Welt an David hängen. Und die Ehebruchsgeschichte von David, soll ich sagen, die kennt alle Welt. Ich war, da geht man drauf los, ach der, und das soll ein Mann nach dem Herzen Gottes sein, und so heißt dann. Und dann wird geschossen, und dann wird eben der David runde gemacht, und ausgerechnet die werden da als Vorbild hingestellt. Was will denn die Bibel damit sagen? Gott will doch deutlich machen, ich komme auch mit einem David zurecht. Man hat da den Satz geprägt, sündigen wie David können viele, aber Buße tun wie David. Und dann der Jakob. Und ausgerechnet, immer wieder heißt es dann in der Bibel, der Gott Jakobs. Und der Jakob. Ja, was war denn das für eine Kerle? Ja, warum denn nicht der Esau? Der wäre doch ein richtiger Draufgänger gewesen. Und ausgerechnet der Jakob. Bitte. Wir müssen einen Schritt weiter gehen, lernen und merken, Die Bibel will jetzt nicht am Jakob hängen bleiben, sondern die Bibel will uns den Gott Jakobs zeigen. Was Gott mit dem Jakob wollte, wie er mit ihm zurechtgekommen ist und dass er letztlich eben der gnädige, barmherzige und geduldige Gott ist, der eben auch mit einem Jakob zurechtkommt und mit einem David und mit all denen, die in der Bibel vorgeführt werden, die nicht als Heldenfiguren dastehen, sondern Gott transparent machen sollen. Gottes Offenbarungsvolk. Und so geht es mit ganz Israel. Als Heilsträgervolk. Wir haben durch Israel die Bibel bekommen. Deshalb reist man ja ins Land der Bibel, wenn man nach Israel reist. Wir haben durch Israel den Erlöser bekommen. Die christliche Welt ist bekanntlich ja in Jerusalem verankert. Und es darf uns nicht wundern, wenn die antichristliche Welt sich neuerdings auch in Jerusalem verankern will. Es darf uns nicht wundern. Man kann schon fragen, warum denn der Islam jetzt plötzlich Jerusalem entdeckt. Mekka und Medina waren doch bisher immer die Hauptzentralpunkte für ihre Anbeten und eben die heiligen Orte. Und jetzt spielt plötzlich Jerusalem die Hauptrolle. Ja klar, warum? Weil Jerusalem jetzt auch die Hauptrolle spielt im Programm Gottes. Jetzt macht der Feind mobil und tritt eben auch an. Und die Welt weithin, die ganze gottlose Welt wird in dasselbe Hörnchen blasen. Also wir haben durch Israel den Erlöser bekommen. Wir haben durch Israels Versagen das Heilsangebot bekommen. Wir, Heidenvölker, das sollten wir nicht vergessen. Paulus hat in Römer 11 sehr deutlich gesagt, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Du Christ aus den Heiden, denk bitte dran, sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Wir bekommen eben an Israel tatsächlich Unterricht, auch in dem Fach, wie es geht, wenn ein Volk von seinem Gott abfällt. Ich komme mit meinem letzten Thema am Sonntag dann auch noch auf den Punkt, den ich jetzt nur ganz kurz streife. Durch Israels errettet werden, zeigt Gott der Welt, wer er ist. Ich habe den Punkt Gottes Offenbarungsvolk. Wer er ist und wie er ist. Und in dieser Lektion befinden wir uns jetzt, mittendrin sind wir, die ganze Welt. Brüder und Schwestern, wir müssen uns hier für die Augen öffnen lassen. Vielen Dank für das Zitat von Benge am Anfang. Die Gläubigen sollen aufmerken, wenn es im Heiligen Land rumort. Ja, also, wenn es irgendwo rumort, dann doch dort. Die Sammlung Israels, die ja nun nicht erst seit 1948 läuft, sondern schon in verschiedenen Wellen vorher, die Sammlung Israels ist eine so klare Erfüllung des Wortes Gottes. Soll ich sagen, das ist der erste Teil dieser Lehrstunde. Und der zweite Teil ist das Errettetwerden, die Erneuerung dieses Volkes. Wenn die Decke von den Augen genommen wird. Ich habe noch einen letzten Punkt. Israel als Zeichen. Es ist Gottes Priestervolk. Hier muss ich allerdings jetzt noch zukünftig reden. Es wird Gottes Priestervolk. Das ist diesem Volk bei seiner Geburt in die Wiege gelegt worden. Ihr sollt mir ein heiliges Volk von Priestern sein. Priester vertreten Gott bei den Menschen und die Menschen bei Gott, haben also Mittlerfunktion. Und das wird Israel einmal erfüllen. Das ist Gottes Plan. Von diesem Ziel geht Gott nicht ab. Da erfahren wir dann ein Beispiel für die Treue Gottes, der einfach zu seinem Wort steht. Das Priestervolk, das den Dienst dann einmal tun wird an der ganzen Welt. Ich habe heute den ganzen Nachmittag lang, als wir hierher gefahren sind, und ich gemerkt habe, dass der Regen auch unterwegs ziemlich mager ausgefallen ist, und da gab es dann braun gebrannte Wiesen und Felder, dachte ich, also Regen wäre schon nötig. Da wurde ich erinnert an ein Saharia-Wort, das Volk, und damit war ein Heidenvolk oder sind die Heidenvölker gemeint, die dann, wenn es soweit ist, eben im Reiche Gottes, die nicht nach Jerusalem ziehen, offensichtlich ist es da auch noch möglich, dass man auf Abstand geht, auf Distanz und sagt, naja, die Juden, ja, vielleicht und so. Und man schwenkt einfach nicht ein und will nicht das Gesetz, die Weisung aus Zion annehmen, dass es über ein solches Volk nicht regnet. Sagt der Saharia. Da denkt man, was soll's, wenn es nicht regnet? Naja, also bitte, dann regnet es halt nicht. Ja bitte, das ist doch das Leben, Wasser ist doch Leben. Und wenn es lange Zeit nicht regnet, versiegen die Quellen und dann versiegen die Bäche und dann? Gottes Priestervolk wird mit seiner Aufgabe, die sein Gott es zugedacht hat, noch dahin kommen, der ganzen Welt ein Segen zu sein. Liegt in Gottes Plan. So wird Gottes Handeln an und mit Israel zu einem Orientierungszeichen für uns. Man sagt nicht umsonst immer wieder, der Zeiger an der Weltenuhr Gottes. Wie weit sind wir in der Nacht dieser Weltzeit? Was haben wir heute Abend am Tisch gesagt? Ich habe gefragt, also wenn es doch mit Israel immer mehr so sich zuspitzt und die ganze Situation immer brisanter wird und die Gegnerschaft gegen Israel und dann schließlich gegen Jerusalem, Saharia 12, ich habe hier darüber schon mal einen Vortrag gehalten, wenn alle Welt gegen Jerusalem marschieren wird, wenn sich das so zuspitzt, dann müsste doch eigentlich die Entrückung gar nicht mehr so weit weg sein. Oder? Das ist doch eine Art von Orientierung, ohne dass wir da jetzt mit irgendeinem Datum daherkommen. Die Welt wird sich gegen Israel formieren. Dahinter steht der Hass Satans, der die Heilsträgerkörperschaften auf der schwarzen Liste hat. Und ganz besonders hat es der Teufel jetzt mit Israel zu tun. Auch die Gemeinde steht bei ihm auf der schwarzen Liste, denn das ist ja das andere Heilsträgervolk. Die Gemeinde soll sich rüsten, zubereiten, bereit machen auf den Tag ihres Herrn. Und je turbulenter, je wilder, je fragwürdiger und menschlich gesprochen, je hoffnungsloser es zugeht in der Welt und ganz besonders jetzt im Brennpunkt Israel, umso mehr sollten wir das Wort beherzigen. Seht auf und erhebet eure Häupter darum, dass ich eure Erlösung naht. Machen wir doch bitte unsere, jetzt rede ich von der Gemeinde Jesu Christi, unsere Naherwartung nicht zur Fernerwartung oder überhaupt zur Nicht-Mehr-Erwartung. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. So, Israel als Zeichen. Meine drei Punkte waren: Es ist Gottes Vorzeigevolk, es ist Gottes Offenbarungsvolk und es ist Gottes Priestervolk. Wenn ich vor ihren Augen an euch zeige. So, und morgen Abend ist das Thema dran, wie Gott seinen Namen heiligt. So geht es ja dann weiter, dass ich heilig bin. Und Ezekiel hat ja im Umfeld gerade dieses Wortes, das ich zitiert habe, gerade viel von der Heiligkeit Gottes zu sprechen. Das ist dann morgen Abend dran. Nun, lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du Heiland und Retter der Welt, du bist gekommen zu den Deinen, in dein Eigentum. Die Deinen haben dich zunächst nicht angenommen. Du bist nun durch die Verkündigung des Evangeliums gekommen zu allen Völkern in der Welt und auch zu uns. Wir haben durch dein Wort dich vernommen und dich gehört und dürfen es immer wieder erfahren, dass du ein lebendiger Herr bist, der redet, der auch in unseren Tagen handelt. Hab Dank, dass du dir deine Gemeinde sammelst auf deinen Tag. Und hab Dank, dass du auch zu deinem Volk wiederkehren wirst und dass dein Volk seine Erneuerung erlebt. Wir bitten herzlich, lass doch auch in Israel einen gangbaren Weg geschenkt werden für die Menschen dort, die so leiden. Lass doch zwischen den verfeindeten Gruppen Brücken gebaut werden. Schenke, dass nicht der Hass regiert, sondern die Vernunft. Wir wissen ja aus deinem Wort, dass das Böse und der Böse ausreifen werden und ausreifen müssen. Dass aber du letztlich den Sieg davonträgst. Wir bekennen und bekunden heute schon deinen Sieg und danken dir herzlich, dass über allem deine Liebe steht und deine Treue und dein lebendiges Wort, das du erfüllst. Herr, lass uns in deinen Zusagen getrost und zuversichtlich bleiben. Amen.